Christus spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Mit diesem Wochenspruch aus Hebräer 3, Vers 15 begrüßt der Kirchenrat die Gemeinde und alle Gäste zu diesem Gottesdienst. Der Gottesdienst heute Vormittag wird geleitet von Pastorin Duplessis aus Georgsdorf. Dieser Gottesdienst wird auch über Livestream zu sehen sein. An der Orgel begleitet uns Lore Wortelin. Abkündigung: Am 9. Februar verstarb Schwester Josine Rosendahl-Gühnig im Alter von 99 Jahren. Sie wurde am letzten Dienstag auf dem Friedhof in Lahr beerdigt. Im Fürbittengebet denken wir an Schwester Josine Rosendahl-Gühnig. Am Dienstag, 20 Uhr, ist ökumenische Kirchenratssitzung im reformierten Gemeindehaus. Die heutige Tierkollekte ist bestimmt für die Palliativstation Bürgerhilfe in Lichheim. Am nächsten Sonntag laden wir zum gemeinsamen Gottesdienst in unsere Kirche ein. Es predigt Pastor Teunis aus Hochstede. Die Tierkollekte ist dann für übergemeindliche Jugendarbeit bestimmt. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Liebe Gemeinde, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier predigen darf. Ich habe Frau Altener auch gesagt, es ist mein erstes Mal in einer evangelisch altreformierten Kirchengemeinde. Das heißt, ich hoffe, ich mache alles richtig heute Morgen. Als Gast darf ich Sie trotzdem auch von hier vorne begrüßen. Herzlich willkommen bei unserem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in Lahr geht. In Georgsdorf haben wir das Jahr etwas trübe begonnen. Einige traurige Nachrichten in der Gemeinde, traurige Nachrichten natürlich auch, sobald wir den Fernseher anschalten. Und wir sind heute Morgen hier, obwohl unsere Gottesdienste gar nicht immer diesen Ruf haben, weil wir Mut gewinnen wollen, weil wir Kraft tanken wollen und Hoffnung kriegen wollen bei dem, der sich selber das Licht dieser Welt nennt. Dieses Licht wollen wir uns jetzt vor Augen führen, wenn wir gemeinsam in der Stille den Gottesdienst beginnen und vor Gott all das bringen, was uns auf dem Herzen liegt. Guter Gott, es tut gut, dass du jetzt hier bist. Amen. Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zum Eingang des Gottesdienstes hören wir das Lied mit der Nummer 161, die Strophen 1 und 2.
Thank you.
Lasst uns beten. Guter Gott, es tut gut, bei dir ganz still zu werden. Und es tut gut, dass wir bei dir all das lassen können, was wir nicht länger mit uns herumtragen wollen. Wir können bei dir all das lassen, Gott, was unser Leben manchmal so unerträglich schwer macht. Wir können bei dir all das lassen, Gott, weswegen wir uns selber im Spiegel nicht mehr sehen wollen. Du nimmst uns alle Augenblicke, in denen wir hinter dem zurückgeblieben sind, wie wir eigentlich sein wollen, von unseren Schultern, und machst die Last der vergangenen Woche unheimlich leicht. Du nimmst all unsere Schattenseiten und in deinem Licht verschwinden sie. Denn bei dir werden sie zugedeckt, vergeben mit Gnade. Sie stehen nicht mehr zwischen uns und dir und auch nicht mehr zwischen uns und unseren Mitmenschen. Guter Gott, dafür wollen wir dir danken. Und wir wollen dir danken dafür, dass du gemeinsam mit uns dich freust über alles, was gut war in dieser Woche. Dass du dich mit uns gemeinsam freust über all die Liebe, die Freude und die Gemeinschaft, die wir diese Woche erleben durften. Dass wir so ganz wir selbst sein dürfen und vor dir ganz und gar befreit leben dürfen. Dafür danken wir dir heute Morgen aus vollem Herzen. Amen. Als Antwort auf unser Schuldbekenntnis in dem Gebet hören wir die Worte aus Psalm 139. Dort sagt der Psalmbeter: Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt am Aufbau meines Körpers, als ich im Verborgenen geschaffen wurde, ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen.
Wir hören auf die Weisung in Matthäus 5, 21, Vers 21 bis 24. Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Außerdem heißt es, wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht. Ich sage euch aber, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester Dummkopf sagt, gehört vor dem jüdischen Rat. Wer Idiot sagt, der gehört ins Feuer der Hölle. Stell dir vor, du bringst deine Opfergabe zum Altar und dort fällt dir ein, mein Bruder, meine Schwester hat etwas gegen mich. Dann lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Dann komm zurück und bring deine Opfergabe da. Und
als Antwort auf die Weisung hören wir von Psalm 119 die Strophen 1 und 5. guter, barmherziger Gott, hilf uns, dass wir inmitten dieser Welt, in all dem Chaos, dein Wort und dein Gesetz verstehen. Hilf uns, dass unsere Herzen offen sind und wir bereit sind, ganz auf dich zu vertrauen. Hilf uns, dass wir deinem Wort folgen und dir nicht unsere Worte in den Mund legen. Hilf uns dazu mit der Kraft von deinem Heiligen Geist, dass dein Wort fruchtbar wird in unserem Leben. Amen.
Die Lesung steht im Psalm 4. Für den Chorleiter zur Musik von Saiteninstrumenten ein Psalm von David. Wenn ich rufe, gib mir doch Antwort, Gott, der du mir zu Recht verhilfst. Als ich in der Enge getrieben wurde, hast du mir weiten Raum verschafft. Hab Erbarmen und höre mein Gebet. Wie lange noch, ihr große Herren, wollt ihr meine Ehre in den Schmutz ziehen? Ihr liebt doch nur haltloses Geschwätz und sucht nach immer neuen Lügen. Seht es doch ein, wer zum Herrn gehört, dem hilft er wunderbar. Wenn ich zu ihm rufe, hört mich der Herr. Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr noch mehr Schuld auf euch ladet. Denkt darüber nach, wenn ihr zu Bett geht und seid still, bringt Opfergaben, die ehrlich gemeint sind, setzt euer Vertrauen auf den Herrn. Viele klagen, von wem können wir Gutes erfahren? Ach Herr, das Leuchten deines Angesichts fehlt uns zu sehr. Doch mein Herz hast du mit Freude beschenkt, ich freue mich mehr als die Leute, die Korn und Most in Fülle hatten. In Frieden kann ich schlafen gehen, denn du allein, Herr, sorgst dafür, dass ich hier sicher wohnen kann. Amen.
Wir hören das Lied zur Predigt, die erste Strophe von Lied 398. In dir ist Freude. Fragen, wann die Kinder rausgehen dürfen. Da bin ich froh, dass ich das ja. Viel Spaß beim Kindergottesdienst. Liebe Gemeinde, die allermeisten von uns kennen die Frage und die Antwort Nummer 1 aus dem Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und da kommt hoffentlich wie aus der Pistole geschossen, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesu Christi gehöre. So haben es die reformierten Kirchenväter vor über 500 Jahren aufgeschrieben. Für Reformierte, und ich bin mir relativ sicher für Altreformierte, kein Thema. Wenn ich allerdings fragen würde, was ist Frage 2 vom Heidelberger Katechismus, wäre es vielleicht schon etwas schwieriger. Deswegen will ich jetzt nicht bei Ihnen fragen, was Frage 2 und Antwort sind, sondern ich möchte sie vorlesen, bevor ich den Predigtext vorlese. In Frage 2 wird da gefragt, was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Erstens, wie groß meine Sünde und mein Elend ist. Zweitens, wie ich von all meinen Sünden und meinem Elend erlöst werde. Und drittens, wie ich Gott für solche Erlösung dankbar sein soll. Drei Antworten, die dann auch gleich als Strukturierungshilfe vom Heidelberger Katechismus funktionieren, der dann quasi nach diesen drei großen Blöcken strukturiert ist. Und drei Antworten, die eigentlich auch unseren Predigtext heute Morgen gut gliedern und als gute Lupe dienen, diesen Text etwas genauer zu betrachten. Und ich möchte vorlesen aus dem Brief an die Epheser, Kapitel 4, die Verse 25 bis 32. Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen. Vielmehr soll jeder die Wahrheit sagen, wenn ihr miteinander redet. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum zum Wirken. Wer stiehlt, soll nicht mehr stehlen. Vielmehr soll er sich abmühen und durch seine eigenen Hände Arbeit etwas verdienen. Dann hat er genug, um dem Bedürftigen etwas abzugeben. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort haben, um jemanden zu stärken, wenn es nötig ist. Denn dann bringt dieses Wort denen Segen, die es hören. Betrübt nicht Gottes Heiligen Geist, der euch wie ein Siegel aufgedrückt wurde. So kennzeichnet uns Gott für den Tag der endgültigen Erlösung. Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen bei euch keinen Platz haben. Das gilt erst recht für alle Bosheit. Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir hören von Lügen, Zorn, Stehlen, von bösen Worten, von Wut, Auseinandersetzungen. Kurzum, und Paulus sagt es, Bosheit. Und bei den Ephesern soll diese Bosheit keinen Platz haben. Und ich bin mir sicher, dass Paulus, oder wer sich hier als Paulus als Schreiber ausgibt, hätte uns 2000 Jahre später genau den gleichen Rat erteilt. Schuld soll unter uns keinen Platz haben. Oder das, was der Heidelberger Katechismus eben Sünde und Elend nennt. Aber die Tatsache, dass Paulus so eindringlich warnt, dass es auch im Heidelberger Katechismus ganz zu Anfang vorkommt, das zeigt uns und erinnert uns daran, diese Dinge sind Elemente in unserem Leben. Wir sind als Christinnen und Christen bis heute damit konfrontiert, nicht nur um uns herum, sondern in uns selber auch. Diese Dinge, die Paulus hier nennt, spielen im Leben von uns eine größere oder eine kleinere Rolle. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, wo Bosheit in unserem Leben vorkommt. Jetzt gerade in Europa können wir viel Bosheit in der Ukraine und an ihrer Grenze erleben. Aber es ist natürlich für uns als Christinnen und Christen auch immer wichtig, in unserem eigenen Leben zu gucken, in unserem eigenen Leben, wo das alles vorkommt. Und vielleicht sitzen wir jetzt hier, und so geht es ja oft Konfirmanden, wenn wir solche Texte lesen, Stehlen tue ich nicht, besonders für Lügen tue ich nicht. Mit Wut kenne ich mich auch nicht so gut aus. Und was hier von Zorn steht, davon habe ich auch keine Ahnung. Paulus redet hier von so viel großem Elend, von so viel großer Bosheit, dass wir vielleicht erst einmal sagen, das hat mit uns nicht viel zu tun. Aber es hilft uns, darauf zu hören, was ja auch gerade vom Kirchenrat vorgelesen worden ist, was Jesus versucht zu erklären, was das alles bedeutet. Jesus sagt, wer schon auf seinen Bruder oder auf seine Schwester wütend ist, der gehört vor Gericht. Wer gar Dummkopf sagt oder Idiot, gehört in das Feuer der Hölle. Wenn wir also nach dem Bösen Ausschau halten wollen in unserem Leben, liegt die Messlatte nicht sehr hoch. Wenn wir nach dem gehen, was Jesus sagt, und so ist es ja auch gutes, reformiertes, altreformiertes Bekenntnis, wir sind alle miteinander Sünder. Wir haben alle in unserem Leben Elemente von Schuld, von Elend. Denn wer von uns hat nicht schon einmal seiner Schwester oder seinem Bruder gegenüber gedacht, was wir ja jetzt nicht sagen sollen? Bevor wir aber weitergehen zu der Frage, was wir mit diesen Sünden und mit diesem Elend anfangen können, wie wir eben davon erlöst werden, wollen wir uns kurz der Frage widmen, wo diese Schuld denn eigentlich herkommt, dieses Elend. Und Paulus redet hier vom Teufel. Ihm sollen wir nach Möglichkeit keinen Raum in unserem Leben geben. Der Teufel in der Bibel, wie auch immer wir uns ihn vorstellen, vielleicht ganz abstrakt, vielleicht auch ganz konkret, in der Bibel tritt er immer wieder auf als der große Verwirrer, der große Ablenker, der große Versucher. Und nun müssen wir doch ehrlich sagen, den lässt von uns eigentlich niemand freiwillig in unser Leben. Als Christinnen und Christen wollen wir mit dem Teufel eher weniger zu tun haben. Aber es gehört zum Wesen des Teufels, wie gesagt, egal wie wir uns ihn vorstellen, ob als fassbares Wesen mit klaren Konturen oder als pure Bosheit, die kommt sehr selten eingeladen in unser Leben, sondern schleicht sich durch die Hintertür, wenn wir gerade nicht so aufmerksam sind, herein. Und diese Gelegenheit, für diese Bosheit in unser Leben zu kommen, da ist Paulus hier ganz deutlich, die entsteht im Zorn. Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet, sagt er. Und damit sagt er eigentlich nichts anderes, lasst euch von eurem Zorn nicht so ablenken, dass ihr euer eigentliches Ich vergesst. Ein guter Rat, wie ich finde. Denn wenn ich selber auch nicht so gerne vom Teufel rede und der in meiner Theologie nicht so eine große Rolle spielt, das Gefühl, dass ich im Zorn Dinge tue und sage, die ich nachher bitterlich bereue, das kenne ich. Dass ich Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tun will, die mir später unheimlich leid tun, die aber doch manchmal einen Schaden angerichtet haben, der nicht wieder gut zu machen ist, das kenne ich. Ich kenne das Gefühl, und ich bin mir sicher, viele von Ihnen auch, dass wir die Kontrolle über uns verlieren und wir irgendwie gesteuert werden von dieser Wut in unserem Bauch. Dass wir abgelenkt werden von dem Menschen, der wir eigentlich sein wollen. Und dass diese Wut in unserem Bauch dazu führt, dass Beziehungen jahrelang überschattet werden. Und davor warnt Paulus uns. Pass bloß auf, wenn Zorn bei dir aufkommt, werde lieber vorsichtig, bevor du eben Schuld auf dich lädst. Und wenn wir einen Schritt weitergehen als Paulus und fragen, gut, der Teufel, das Böse kommt durch den Zorn in unser Leben, aber wo kommt denn der Zorn überhaupt her? Und wir wissen, dass hinter Zorn, hinter Wut meistens noch andere Gefühle versteckt sind. Es kann Müdigkeit sein, junge Eltern können das vielleicht bestätigen. Es kann Traurigkeit sein, Enttäuschung oder Angst, Überforderung ganz einfach. Und diese negativen Gefühle brauen sich zusammen und wenden sich dann im Zorn gegen jemand anderen. Und das passiert tatsächlich ganz unbemerkt. Dinge werden dann in unserem Leben offenbar und sichtbar, die wir da eigentlich gar nicht haben wollen. Und das kleine Lügen beginnt, Lügen, die immer größer werden. Es gibt Verleumdungen und schlussendlich Auseinandersetzungen. Und deswegen könnten wir das, was Paulus hier sagt, vielleicht sogar noch weiterfassen, wenn wir sagen, lass nicht zu, dass deine Gefühle dich beherrschen. Lass nicht zu, dass sie bei dir und bei deinem Gegenüber Schaden anrichten. Lass nicht zu, dass sich deine Gefühle zwischen dich und deinen Nächsten stellen und auch nicht zwischen dich und Gott. Lass all diese Gefühle, die so unheimlich stark sind, los, bevor die Sonne untergeht. Und halt nicht an ihnen fest. Es ist wichtig, dass wir das nicht falsch verstehen als Aufforderung, diese Gefühle alle zu unterdrücken. Das sagt Paulus hier nicht. Er sagt nicht, nimm all diese Gefühle und schluck sie runter und versuch sie zu vergessen. Er redet von Zorn, von Wut, von Bitterkeit, eben als Elemente, die irgendwie auch dazugehören. Diese Gefühle sind da, Anfechtungen sind da, sie klopfen an der Tür. Und manchmal sind wir eben wehrlos und machtlos, lassen sie herein. Und manchmal sind wir auch völlig zu Recht wütend und zornig. Das Elend oder die Sünde, wie es eben der Heidelberger Katechismus sagt, sie sind da, sie gehören zum menschlichen Leben dazu. Sie können nicht unterdrückt werden, sondern es muss ein anderer, ein richtiger und fruchtbarer Umgang mit ihnen gefunden werden. Sie müssen nicht verdrängt werden, sondern losgelassen werden. Und damit sind wir bei dem zweiten Teil dessen, was der Heidelberger Katechismus uns erklären will. Wie kriegen wir das denn hin? Wie funktioniert das? Wie werde ich denn erlöst von dieser ganzen Sünde, von diesem ganzen Elend, von all diesem Chaos und der Wut im Bauch? Die Antwort von Paulus ist ein bisschen versteckt, aber man findet sie doch. Denn Paulus erinnert uns an Gottes Heiligen Geist, der uns allen wie ein Siegel aufgedrückt ist. Und dieser Geist, das lesen wir an anderer Stelle von Paulus, ist kein Geist, der uns eben verzagen lässt, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung in unser Leben bringt. Es ist ein Geist, an dem wir Anteil haben durch Jesus Christus. Und vielleicht können wir es uns so vorstellen, dass wir ihn quasi anzapfen können in Situationen, die uns eben zu überwältigen drohen. An diesen Heiligen Geist, an seine Kraft können wir übergeben, wenn wir selber die Zügel nicht mehr in der Hand halten können. Und wir können uns auf ihn verlassen, bevor wir selber Unheil anrichten. Wenn wir dem Zorn folgen, dann sind die Früchte davon das, was Paulus hier sagt, Auseinandersetzung, Verleumdung und Erbitterung. Aber die Frucht des Geistes ist Frieden und Freundlichkeit. Und Paulus beschreibt hier, wie mit diesem Geist aus einem Dieb jemand werden kann, der nicht nur für sich selber sorgt, sondern auch für andere. Es ist ein Geist, der aus bösen Worten gute Worte macht, der aus Lüge die Wahrheit macht, der den Zorn verschwinden lässt und Güte und Barmherzigkeit ins Leben bringt. Der Geist, der von Gott kommt und aus Tod das Leben macht. Und so ist es doch eigentlich eine Erleichterung, dass wir nicht auf uns alleine gestellt sind, dass wir nicht selber mit unseren Gefühlen klarkommen müssen, mit dem Elend, mit der Sünde, sondern dass wir uns auf Gott verlassen dürfen, auf seine Kraft, auf seinen Geist, der in uns wirkt. Durch seinen Geist werden die offenen Wunden, die uns bis heute wehtun und unser Handeln vielleicht bis heute bestimmen, sie werden versiegelt mit Gnade und Liebe. Und in seinem Geist werden wir daran erinnert, dass uns all dieses Elend, all diese Sünde, diese Schuld vergeben worden sind. Durch Jesus Christus, der, wie wir so oft bekennen, mit seinem teuren Blut für alle unsere Sünden vollkommen bezahlt und uns eben aus der Gewalt des Teufels erlöst. Das ist die theologische Seite dieser Antwort. Doch wie sieht das Ganze praktisch aus? Was bedeutet das und wie wird das überhaupt in unserem Leben wirksam? Wie geben wir dieser Verwandlung Raum, die wir doch alle in unserem Leben auch brauchen? Oder ganz konkret gefragt, Was machen wir denn, wenn der Nachbar wieder seinen Heckenabschnitt in unserem Garten liegen lässt? Was machen wir dann, wenn unser Partner von der Nachtschicht nach Hause kommt und in der Küche so laut wie möglich alle anderen weckt? Was machen wir, wenn wir zu viel Angst haben, andere Leute mit der Wahrheit zu verletzen und deswegen still bleiben? Was machen wir, wenn Menschen, die eigentlich für uns da sein sollen, uns hängen lassen? Und was machen wir, wenn unsere Kinder uns enttäuscht haben? Noch einmal, wir hören von Paulus, diese Gefühle sind da. Zorn, Wut, Angst und Trauer sind Teil des Lebens. Als Menschen, ja selbst Jesus Christus als Mensch, kam nicht darum herum, um diese Gefühle. Wir können keinen Bogen um sie herum machen, wir müssen sie lernen, hinter uns zu lassen. Abstand gewinnen davon. Das kann funktionieren, indem wir einen kurzen Augenblick innehalten. Das berühmte einmal tief Luft holen. Ein Atemzug, der uns daran erinnert, dass wir eben Alternativen haben, als einfach nur dem ersten Impuls nachzugehen. Wir können auch das berühmt bis 10 zählen. Und während wir so bis 10 zählen, können wir uns fragen, ob das Leben nicht viel zu kurz ist, um es mit solchen Nichtigkeiten zu verschwenden. Das sind zwei kleine Dinge, die jedoch richtig benutzt eine große Wirkung entfalten können. Denn was ist denn tief Luft holen? Nichts anderes als Anteilnehmen am göttlichen Atem und bis 10 zählen nichts anderes als unsere Zeit in die Hände von Gott geben. Und diese zwei kleinen Dinge, die natürlich im Eifer des Gefechts unheimlich helfen können, die können für uns als Christen auch der Anfangspunkt sein, noch etwas tiefer zu gehen. Denn in unserem Leben ist immer ein guter Start, um die eigentliche Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben zu entdecken. Und damit nicht nur das, was im Eifer des Gefechts passiert, sondern auch das, was schon ganz verkrustet ist in unserem Leben, all das Elend, was schon dem Mobiliar dazugehört, einmal in einem anderen Licht erstrahlen zu lassen. Denn dieses Innehalten, was ja auch ein so wichtiger Teil christlicher Praxis ist, ist der Ausgangspunkt, um nachzudenken. Es ist der Ausgangspunkt, um auf unser Leben zu gucken, nicht mit unseren Augen, sondern mit Gottes Augen. Es ist der Ausgangspunkt, um zuzulassen, dass Gott unsere Traurigkeit tröstet. Dass wir ihm erlauben, dass er aus unserem Alleinsein ein Geborgensein macht. Dieses Innehalten, dieses Stillwerden, dieses Nachdenken kann dazu führen, dass wir uns Gottes Liebe anvertrauen, wenn wir sonst keine Liebe in unserem Leben finden. Dass wir ihm erlauben, dass er aus Zurückweisung Hoffnung macht. In diesem Stillwerden, in diesem Innehalten, in diesem Stopp, das wir in bestimmten Situationen anwenden, können wir Gott erlauben, uns einen Wert zu geben, auch wenn alle Umstände uns wertlos fühlen lassen. Dieses Innehalten, es ist nichts anderes als das, was wir als Gebet kennen. Ein Gespräch, Augenblicke mit Gott, bei dem wir alles bei Gott lassen, mit dem wir selber nicht fertig werden. Aber es gibt auch andere Wege, sich dieser Erlösung von all dem Elend und all der Schuld bewusst zu werden. Es kann geschehen, indem wir Predigten hören, in der Bibel lesen oder Geschichten hören von Menschen, deren Leben sich total verändert hat, obwohl es unmöglich schien. Aber vor allen Dingen, wenn wir fragen, wie werden wir denn von diesem Elend, von dieser Sünde erlöst, dann wissen wir, das geschieht durch Jesus Christus, aber wir wissen auch, wir müssen einander daran erinnern in dieser Gemeinde. Im Miteinander der Gemeinde als Glieder am Leib von Christus können wir einander zeigen, vielleicht nicht unbedingt, wie wir erlöst werden, aber wir können einander zeigen und wirklich das Gefühl geben, dass wir erlöst sind. Einander eben nicht zu behandeln als Verbrecher, sondern einander behandeln als geliebte Kinder Gottes. dass wir aneinander die Kraft zeigen, die wir vom Heiligen Geist, wir alle miteinander bekommen haben, und dass wir uns daran erinnern, dass er in jedem von uns wirkt. Diese Erlösung, an die wir doch alle glauben, die können wir einander zeigen und so füreinander Zeugnis ablegen von der Gnade Gottes, die jedem und jeder zuteil wird, unverdient und unbegrenzt. In der Gemeinde können wir einander mit unseren Gefühlen und mit unseren Enttäuschungen, vielleicht sogar mit dem Zorn helfen. Helfen, ihn loszulassen durch gutes Zureden, durch gütige und barmherzige Liebe. Denn vielleicht ist es manchmal gar nicht so wichtig, zu verstehen, wie wir erlöst werden. Manchmal ist es viel wichtiger, einfach zu wissen, dass wir erlöst sind. Und wenn wir so miteinander umgehen, dann sind wir schlussendlich auch schon bei dem dritten Punkt der Frage des Heidelberger Katechismus. Wie können wir Gott danken für unsere Erlösung? Indem wir einander vergeben. Indem wir einander nicht ewig nach dem Schmerz behandeln, den andere uns vor langer Zeit einmal zugefügt haben, sondern indem wir andere freisprechen von der Schuld, die sie uns gegenüber haben. Indem wir auf Gottes Liebe antworten, indem wir einander lieb haben. Vergeben, wie Gott uns durch Christus vergeben hat. So zu leben und zu sagen, dass alles fängt an, bei einmal tief Luft holen, das klingt nicht nach viel. Und doch können wir uns vielleicht doch alle auch an einen Augenblick in unserem Leben erinnern, wo das eine Beziehung total verändert hat. Vielleicht sogar einen Menschen total verändert hat, dass wir nicht sofort reagiert haben auf die Wut im Bauch, sondern uns etwas Zeit gelassen haben. Raum gegeben haben an die Kraft des Heiligen Geistes und vergeben haben. So durchs Leben zu gehen, erfordert viel Übung, es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und oft werden wir ihr sicher nicht gerecht werden. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Denn das sagt Paulus auch vollkommen sicher, wenn wir es schaffen, gütig und barmherzig miteinander zu sein, dann wird das zu einem Segen werden. Nicht nur im Leben der anderen, sondern auch in unserem. Amen. Wir hören von dem Lied 251, die Strophen 1 und 6 und 7. Thank you. Gott. Deine Liebe und deine Gnade kann unser Leben total verändern. Und wir wollen dich bitten, dass wir uns immer wieder daran halten, dass durch die Kraft, durch deine Kraft, an der wir teilhaben, durch den Heiligen Geist, dass wir uns darauf immer mehr verlassen. Guter Gott, wir wollen dich auch bitten, dass du uns hilfst, dass wir diese Gnade und diese Liebe von dir, dass wir es ihr nicht nur zutrauen, unser Leben zu verändern, sondern auch das Leben der anderen. Guter Gott, hilf uns zu verstehen, dass die Antwort auf jeden Konflikt eigentlich immer nur in dir liegt. Wir danken dir dafür, dass du uns alles verzeihst und alles vergibst. Und wir wollen dich bitten, dass wir deinem Vorbild folgen können. Und wir bitten dich nicht nur für uns, Gott, für die Konflikte in unserem Leben, so frisch oder so alt sie auch sein mögen, sondern in diesen Tagen bitten wir dich natürlich auch, Gott, für das, was in Europa gerade passiert. Wo Konflikte, die eigentlich lange vergessen schienen, wieder aufkochen, wo Spannungen, von denen wir schon gar nicht mehr wussten, dass sie überhaupt da sind, eine Rolle spielen und wo Menschen ihren Zorn, ihre eigenen Gefühle nicht loslassen, sondern so sehr an ihnen festhalten, dass sie nicht nur sich selber, sondern das Leben von so vielen anderen schwer machen. Wirke überall dort, Gott, wo der Hass regiert, mit deiner Liebe und deiner Güte. Guter Gott, wir wollen dich bitten, dass wir in der Gemeinde, wir als Christinnen und Christen es immer wieder schaffen, dass wir einander helfen, mit unseren Gefühlen auf gute Art und Weise umzugehen. Dass wir einander Raum geben, Gott, wenn es uns schlecht geht. Wir einander aber auch dahin begleiten, wo es uns wieder gut gehen kann. Hilf uns, dass wir auch in unserem eigenen Leben entspannt mit Gefühlen umgehen können und auch die schlechten zu ihrer Zeit zulassen können. Hilf uns, dass wir Menschen erlauben, wütend oder traurig zu sein und sie behutsam und einfühlsam begleiten auf dem Weg, mit diesen Gefühlen fertig zu werden. Ganz besonders wollen wir dich darum bitten heute Morgen für die Familie von Josine Rosendahl-Günning. Für die, die nach fast 100 Jahren Abschied nehmen mussten von einem geliebten Menschen. Wir wollen dich bitten, Gott, dass du auch ihnen hilfst, dass sie sich in dieser Situation deinem Geist anvertrauen und sich von der Hoffnung auf ein ewiges Leben leiten lassen. Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören etwas Musik, während die Kollekte eingesammelt wird. Thank you. Schlussstrophe von Lied 170, die dritte Strophe.
Du hattest ihn draufgehalten beim Nachspielen. Ja?